FVI, der Podcast, das Neueste aus Instandhaltung und Produktion mit Markus und Björn. An dieser Stelle ein Dank an unseren Sponsor, denn dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Belfort DHD. Die Belfort DHD arbeitet jährlich an bis zu 3000 Maschinen und Produktionsanlagen von unterschiedlichen Herstellern. Das macht die Belfort DHD zu dem Dienstleister, wenn es um die herstellerunabhängige Wartung, Reparatur und Überholung von Maschinen und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Shownotes.
Herzlich willkommen zurück hier bei unserem kleinen FVI-Podcast und mir gegenüber sitzt heute eine gut aussehende, grinsende Person vor einer Bücherwand mit einem alkoholhaltigen Erfrischungsgetränk, von dem ich noch nicht weiß, was es ist. Der ein oder andere wird erraten haben, wer es ist. Es ist Markus Ahorner. Hallo Markus.
Hallo Björn.
So viele waren es dann doch schon. Okay.
Ja, tatsächlich. Also es ist, ich glaube, es ist ein spanischer Sherry.
Sherry Lady.
Sherry Signora.
Trinkt man doch häufiger in der Bowle.
Das ist ja dann, also ich mache ja größere, das ist wahrscheinlich dann eine Super Bowl, aber
ja. Bei hinreichendem Genuss kriegt man auch Modern Talking.
Nenn mich Nora.
No. Ja. Gut, wir schweifen beinahe ab. Fast. Und haben unser gesamtes Pulver an Wortspielen beinahe schon am Anfang verschossen. Nein, das war natürlich ein Spaß. Das kann überhaupt nicht passieren. Aber wir wurden mehrfach darauf angesprochen, dass es doch ganz fantastisch wäre, wenn wir uns nochmal ein wenig zu unseren Wurzeln orientieren, und zwar in Richtung Digitalisierung in der Instandhaltung, und haben uns überlegt, dass wir das Thema der Datenanalysen in der Instandhaltung heute nochmal aufgreifen. Und ich habe mir sagen lassen, dass ich da mit dir einen ausgemachten Experten habe.
Jetzt muss ich doch noch mal hinter mich gucken, aber da ist leider nur diese Bücherwand. Aber ja, ich kann mich ja durchaus. Ich kann ja so tun, als ob ich Experten kenne.
Ja, dann machen wir das so. Machen wir einfach mal ein kleines Rollenspiel. Ja? Stellen wir uns mal ganz dumm und fragen uns, was ist denn eine Datenanalyse in den Schein? Was gucken wir uns denn da an und was wollen wir denn damit rausfinden?
Das ist ein großer schwarzer Zylinder. Sagt, heißt es, glaube ich, ne? Das ist ein roter schwarzer Zylinder.
Also bei der Dampfmaschine?
Ja.
Bei der Dampfmaschine ist das so, ja. Bei der Datenanalyse
ist auch ein großes schwarzes Loch. Sagen einige,
ja.
Nein, der Anlass war, also ich hatte letzte Woche, ich muss das nochmal loben hier an der Stelle, ich muss diesen Event loben. Das war vom VGB. Und das war der VGB-Event in Würzburg zum Thema. Eigentlich ging es um schweres Gerät, also Dampfturbinen. Da sind wir schon beim Thema Dampfmaschine, ja. Und wir hatten unter anderem in einer wirklich guten Veranstaltung, also es ging über 2 Tage, es war ein Verbrechen. Es war wirklich die größte Leinwand, die ich dieses Jahr gesehen habe, muss ich sagen. Ich durfte da vorstellen, jetzt bin ich ja insgesamt eh schon nicht besonders abendfüllend und raumfüllend, aber vor dieser Leinwand wurde es dann nochmal alles kleiner. Und wir hatten eben einen kleinen Vortragsslot und durften dabei sein mit dem Thema KI. Das war wieder diese übliche Geschichte, ja. Wie kann man Verhaltensmodelle bilden, wie kann man Prognosen bilden, etc. Und dann hatte ich am Rand dieser Veranstaltung ein super Gespräch mit einem tatsächlichen Experten, den müsste man dann wirklich mal hierher holen, und dessen Kraftwerke, und das sind fossile, die werden jetzt in den nächsten Jahren ja offenbar vom Netz genommen. Und da haben wir uns so am Rand der Veranstaltung ein bisschen unterhalten. Das war eigentlich der Auslöser für unser Gespräch heute, dass wir gesagt haben, Mensch, können wir nicht die Asset-Strategien mal so diskutieren, dass man Lifecycle-Risikomanagement und Instandhaltungsmanagement so auf den Punkt bringt, dass wenn man eine Anlage, das hatten wir doch bisher noch kaum in Deutschland, ja, nach 30, 40 gefühlten Jahren außer Betrieb nimmt, dass man auf den Punkt die ganzen Kosten und Investitionen einstellt, sodass die bis zum letzten Tag laufen und ich sage immer am Tag danach komplett auseinanderfallen. Dass man nur noch die Reste wegräumen muss. So ein Asset-Management oder so ein Lifecycle-Management hätten wir ja gerne. Und das war der Auslöser, warum wir heute gesagt haben, wir gucken mal in dieses Thema dieser Datenanalysen nochmal rein. Kann man da was tun?
Ja, absolut. Gut, wir haben ja jetzt eigentlich zwei Fälle, nämlich einmal den, den du gerade genannt hast. Das ist ja der Spezialfall, wie du gerade schon gesagt hast. Der Regelfall ist ja eigentlich eher, dass unsere Assets tendenziell besser nicht auseinanderfallen, sondern wir wollen optimalerweise den Wert perfekt erhalten. Das wird schwierig.
Oh, aber das ist ein gutes Wort. Dazu müssen wir uns gleich nochmal vornehmen. Ja. Wertschöpfung, Werterhaltung, ja.
Ich hatte ehrlich gesagt, wollte ich gerade darauf hinleiten, weil ich ja weiß, dass das ein neues Steckenpferd ist, über diesen Unterschied zu sprechen. Also das heißt, was ist die Rolle der Instandhaltung? Wertschöpfung, Werterhaltung. Das ist
gemein, ne? Jetzt kommt die große These für heute Abend. Liebe Zuhörer, falls ihr jetzt im Auto sitzt, bitte beißt nicht in das Lenkrad, falls ihr selber aus dem Fachbereich kommt, was jetzt gleich passiert.
Es gibt bei Spotify die Kommentarfunktion, die kann man benutzen. Dann benutzt sie ja nicht mal jemand.
Nicht beim Auto. Wieder eine Idee. Genau, wir sagen mal was Provozierendes und dann kriegen wir haufenweise Kommentare und werden reich und berühmt. Also wollen wir die jetzt hier rauslassen, ja. Karnevalsmäßig? Wir sie rauslassen?
Lass sie raus.
Also es gibt ja diesen beliebten Satz, ja, über den ich immer dann graue Nackenhaare kriege. Die Instandhaltung muss was zur Wertschöpfung im Unternehmen beitragen. Und ich bin echt der festen Überzeugung, dass das ist eine Legende. Ich bin jetzt mal ganz unhöflich und sage, der Satz ist kompletter Blödsinn. Ist das ja unhöflich? Ich glaube, gemeint ist Werterhalt. Das kann ich ja schon mal spoilern und verraten. Aber jetzt müssen wir erklären, warum. Und dann kommen wir zu dem Thema mit den Datenanalysen. Aber man merkt schon, jetzt kommt was Betriebswirtschaftliches.
Ja, komm, lass mal was Betriebswirtschaftliches raus.
Also ich habe
mir das Schlimmste hinter uns.
Okay, das ist das Schlimmste. Also ich habe mir Folgendes gedacht. Wenn man sich ein großes T malt, ein T, wie der Buchstabe T, Theodor.
Ja.
Und
T wie Instandhaltung.
T wie Instandhaltung. Genau. Und man macht auf die linke Seite, man zieht diesen Strich oben durch den Querschnitt vom T durch. Man hat also eine Art Kreuz. Jetzt klar, was kommt. Jetzt kommt die Bilanz. Ja. Und auf der linken Seite steht alles, was ich habe. Und auf der rechten Seite steht alles, was ich jemandem schulde, plus das, was ich an Eigenkapital dann am Ende übrig habe. Ja, das ist also eine Bilanz. Und wenn ich jetzt in diese linke Seite reingucke, dann stehen da meine ganzen Aktivposten. Zu diesen Posten gehören die Vermögenswerte. Und da ist zum Beispiel das Anlagevermögen drin und das eben auch das Umlaufvermögen. So, dem Anlagevermögen, wie der Name schon sagt, ist ja was mit Assets und Anlagen. Brauchen wir nachher noch. Also das war jetzt die kluge Überleitung für nachher, damit das nicht so komplett abdriftet. So, und wenn ich jetzt unterwegs etwas tue in diesem Unternehmen und ich erzeuge einen Wert, dann mache ich bei der doppelten Buchführung, bei der Dopik zwei Buchungen. Ich schreibe das einmal auf die Aktivseite der Bilanz und sage, guckt mal Leute, ich habe was getan. Ich habe zum Beispiel Ressourcen eingesetzt und ich habe ein Produkt erzeugt und das Produkt ist hinterher mehr wert als vorher, weil ich zum Beispiel Rohstoffe in etwas verwandelt habe. Eine Stoffumformung. Also ich mache aus dem Blech, biege irgendwas, am Ende ist das eine Autotür und die Autotür, die kann ich dann verkaufen. Zum Beispiel jemandem, der Autotüren einbaut und mit dem Blech konnte der vorher nichts anfangen. Oder er macht selbst. Aber wenn er es bei mir kauft, ist das teurer als das nackte Blech, das er alleine von mir kriegen würde. Das wäre die Wertschöpfung. Und dafür habe ich einen Ressourcenverschleiß. Das heißt, ich habe da Leute reingesetzt oder, pardon?
Ich wollte nur noch gerade ergänzen, das ist ja quasi die klassische Produktionsaufgabe.
Das wäre die klassische Produktionsaufgabe, richtig was mit Stoff, Material und was verformen. Und jetzt mache ich zwei Buchungen. Ja, jetzt mache ich die eine Buchung auf die Aktivseite und sage, ich habe da etwas verändert. Also ich habe zum Beispiel was aus dem Lager geholt, das habe ich vorher eingekauft und hoffentlich meine Rechnung auch bezahlt oder irgendwann bezahle ich die. Und dann buche ich das in die, sagen wir, halbfertigen oder fertigen Erzeugnisse. Gleichzeitig mache ich auf der anderen Seite dieses Ts, dieses Kreuzes, noch eine Buchung und sage, ich habe ja auch was an Kosten gebraucht. Das war der Ressourcenverschleiß bei der Leistungserbringung. Ich habe also immer etwas, wo ich was Positives mache. Ich erbringe eine Leistung und die Leistung hat hoffentlich in unserem Fall der Produktion eine Wertschöpfung. Und auf der anderen Seite habe ich dabei Kosten erzeugt. Die Kosten sind monetäre Bewertungsformen, das sind die Leistungen auch. So, und im Idealfall, wenn ich das Ganze dann am Ende noch verkauft kriege, denn wenn ich das nicht tue, stehe ich auch irgendwann da und habe ein ganzes Lager voller toller Erzeugnisse, dann habe ich bilanziell einen irren Gewinn gemacht, aber keinen Pfennig auf dem Konto.
Das sind dann die Bäcker.
Die nie insolvent werden, genau. Das sind die Bäcker, die im Prinzip produzieren und keinen einzigen Kunden mehr haben. Ja, das ist, muss man manchen Leuten auch erklären. Na wurscht. Jedenfalls wenn ich das jetzt am Ende verkaufe und ich realisiere einen Umsatz, dann kommt Geld in meine Kasse, das kommt jetzt auch auf diese Aktivseite, ja. Aber rechts auf diese Passivseite kommt nichts mehr dazu. Das heißt, ich habe meine Bilanz etwas vergrößert und aber gleichzeitig keine Kosten und Schulden erhöht. Nicht für dieses eine Stück Autotür. Und die Differenz muss ja irgendwo bleiben, weil diese Bilanz halt ausgewogen sein soll. Also hat sich mein Eigenkapital vergrößert. Und zwar genau, das ist jetzt das kleine Stück Gewinn, das ich jetzt mit dieser Autotür gemacht habe. Das ist die Umsetzung dieser ganzen Wertschöpfung. Das heißt, in der Konsequenz, ich muss das irgendwann mal versteuern. Ja, das heißt, wenn ich eine Wertschöpfung erbringe, dann kommt irgendjemand und guckt sich meine Bilanz an und sagt, hör mal, du hast eine Handelsbilanz, das sieht doch eigentlich ganz gut aus, kriege ich davon was ab? Also spätestens das Finanzamt kommt, ja, am Ende des Geschäftsjahres. Und daran merkt man schon, dass ich in der Instandhaltung, die ein Supportprozess ist, am liebsten keine Wertschöpfung erbringen möchte, denn man stellt sich das mal vor. Dann müsste ich das, stellen wir uns mal vor, für eine Sekunde, ich würde eine Wertschöpfung in der Instandhaltung erbringen und den Wert meiner Anlagen verdoppeln. Durch extrem gutes Instandhalten. Dann würde am Ende des Jahres vermutlich das Finanzamt kommen und sagen, ihr seid doppelt so reich wie vorher, liebe Leute. Was diesen Punkt in der Bilanz angeht, ich hätte da gerne einen Teil von ab, das müssten wir dann mal versteuern. Ich glaube nicht, dass dazu viele Leute Lust haben, denn ich werde das nicht verkaufen. Ich werde diese Anlagen, diesen Wert, den ich da angeblich geschaffen habe, das ist unser Gedankenexperiment, den werde ich niemals auf dem Markt loswerden. Ich werde ja nicht meine Produktionseinrichtung jetzt massiv verkaufen und sagen, toll, ich habe Geld verdient mit Produktionseinrichtungen und deren Instandhaltung. Was ich also eigentlich machen möchte, ich möchte einen Prozess erbringen, und das ist diese famose Instandhaltung, die mir hilft, dass in meinem Unternehmen jemand anders Autotüren produzieren kann. Ja. Der soll die Wertschöpfung erbringen. Ich in der Instandhaltung bitte, bitte nicht. Ich möchte maximal den Wert meiner Anlagen erhalten. Und zwar nicht, weil ich gerne Werte hin und her schiebe in der Bilanz, sondern weil ich einfach produktionsfähig sein möchte. Das ist aus meiner Sicht was völlig anderes. Also ich würde sagen, alleine aus diesem einfachen Grund, weil ich das einfach niemals versteuern möchte, was ich tue als Gewinn, den ich dann ja umsatzmäßig und als Cashflow nie realisieren kriege. Es ist, glaube ich, keine gute Idee, von Wertschöpfung in der Instandhaltung zu sprechen. Ich weiß natürlich, wir beide wissen, was gemeint ist.
Ja, nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es nicht ganz unwichtig, sich mal bewusst zu machen, was die Unterscheidung ist und was es auch unter Umständen heißt. Ne? Ich glaube, der steuerliche Aspekt ist, sagen wir mal, ein eher theoretischer. Ne?
Ja klar, der ist völlig theoretisch. Das ist nur ein Gedankenexperiment und es passiert ja auch tatsächlich nicht. Aber es zeigt aber, in welcher Konsequenz man dann enden würde, wenn man jetzt wirklich, wirklich hinstellt und sagen würde, ganz toll, wir machen Wertschöpfung.
Genau,
das aber ist, glaube ich, das Letzte, was man will.
Aber was kein theoretischer in dem Sinne ist, oder ich sag mal, worüber man auch schon sehr massiv nachdenken kann, ist beispielsweise eine Verbesserung der Anlage über den Ursprungswert hinaus.
Ja.
Ist das noch Instandhaltung?
Ja, da gibt's eine Grenze für diese ganze Geschichte. Und das ist auch komischerweise wieder wahrscheinlich das Handelsgesetzbuch, das einfach sagt, ich darf eine kleine Verbesserung, die darf ich im selben Jahr abschreiben, die landet in den Kosten. Das ist übrigens, glaube ich, überhaupt der Schlüssel für die ganze Instandhaltung. Sie landet in den Kosten. Ja, und wenn ich jetzt also, üblicherweise, ich glaube, die Grenze sind 50.000 Euro oder sowas, aber es gibt eine Grenze, unter der die Wirtschaftsprüfer sagen würden, Herr Ahorner, das machen Sie jetzt mal mit. Herr Höper, da können Sie ein kleine Projektchen oder kleine Modifikationen oder kleine Verbesserungen, das können Sie nennen, wie Sie wollen. Aber machen Sie es nicht zu teuer. Bleiben Sie da drunter, dann können Sie es im selben Jahr abschreiben und dann ist es in den Kosten, es ist in einem Jahr weg. Wenn Sie was Größeres machen möchten, das ist ein Projekt. Und da ist es jetzt wieder ärgerlich, dieses Projekt muss ich aktivieren. Das heißt, oberhalb einer gewissen Grenze muss ich das über mehrere Jahre abschreiben. Ich tue das aber im selben Jahr voll in meine Vermögensbilanz. Das sind zum Beispiel Investitionsprojekte, klassischerweise. Gleiche Geschichte. Das Geld ist im selben Jahr weg. Im ersten Jahr abgeschrieben kriege ich es nur über 3 oder 4 oder 5, vielleicht auch längere Jahre. Das weiß jeder, der sich einen neuen Computer kauft. Das Geld ist gleich vom Konto runter. Außer er macht jetzt Leasing oder irgendwelche Geschichten. Nehmen wir mal an, er zahlt es in bar. Aber er hat 2 Jahre lang, schiebt er die Kosten vor sich her, kriegt es also nicht im selben Jahr weg. Und auch da haben wir also eine Schwelle. Und da ist genau der Unterschied zwischen Investitionen und Kleinprojekt.
Das Gute ist an der Stelle, weil du gerade auch Leasing sagtest, in die gleiche Kerbe haut aber ja am Ende auch der Service-Gedanke.
Dass ich ein Grund auszusourcen, ne?
Genau, dass ich genau dieses Problem in Anführungsstrichen habe, ne? Ich muss einen Invest tätigen, ich muss den über mehrere Jahre abschreiben und wenn ich den Service aber kaufe quasi, habe ich Kostenentstehung und Abschreibung quasi als eine Entität. Ne? Es ist ein Kostenpunkt, der als Betriebskosten von meinem Betriebsvermögen abgeht, den ich quasi nicht weiter betrachten muss und wo ich mir auch keine Sorgen mehr drüber machen muss. Das ist relativ easy.
Jemand anders hat die Sorgen und der nimmt ja dann auch ein gehöriges Maß Geld dafür.
Der nimmt ein gehöriges Maß Geld dafür, der hat aber auch die Möglichkeit und das ist wiederum der Vorteil, deswegen gibt es ja diese Leute, die es machen, also zum einen, weil sie viel Geld dafür kriegen und zum anderen, weil sie natürlich dadurch, dass sie spezialisiert darauf sind, das zu tun, natürlich auch eine viel, viel bessere Möglichkeit haben, ihre eigenen Prozesse darauf auszurichten, diese Leistung zu erbringen.
Genau. Ja, jetzt haben wir natürlich einen Spezialfall. Jemand anders erbringt die Instandhaltung bei uns im Unternehmen. Der verdient natürlich sein Geld damit und der macht dann gar nichts anderes und der erbringt dann bei sich eine Wertschöpfung. Ja. Aber sobald ich das bei mir intern mache und das nicht über diesen Luxus eines Dritten irgendwie verteilen und wegschieben kann, dann sitze ich da und habe das, was du eben beschrieben hast. Ich möchte eigentlich den Wert der Anlagen erhalten. Aber jetzt auch nicht um des Werterhalts willen. Ich möchte also nicht Silber aufpolieren und die Griffe irgendwie hübsch haben, sondern ich möchte es, damit ich eine zuverlässige und verfügbare Produktionsanlage habe. Damit jemand anders produzieren kann und die Wertschöpfung des eigentlichen Unternehmens erbringen kann. Also vielleicht kann man das ganz einfach formulieren. Ohne Betriebswirtschaft in diesem ganzen Pipapo. Wertschöpfung ist das Kerngeschäft des Unternehmens. Und Instandhaltung ist bei den meisten Firmen, die was produzieren wollen, eben nicht Kerngeschäft. Und bei denen, die das nichts anderes tun und das als Service machen, da ist es Kerngeschäft. Und für den, der es Kerngeschäft ist, für den ist dann noch Wertschöpfung.
Ja, letzten Endes, das ist tatsächlich die einfachste Definition, ne? Was ist mein Kernprozess? Ist mein Kernprozess der Vertrieb der Vertrieb und die Anwendung von Instandhaltungsdienstleistungen oder ist mein Kernprozess die Produktion von Zahnstochern oder von Autos? Ist am Ende völlig egal. Das ist halt auch das Entscheidende. Ich sag mal, letzten Endes auch sämtliche produktionstechnischen Prinzipien, die Technologie dahinter ist völlig anders. Aber die Prinzipien, die dahinter stehen, sind immer die gleichen. Ne? Wareneinsatz, Hilfsstoffeinsatz, Produktionsfaktoren und am Ende kommt quasi ein Mehrwert raus. Deswegen heißt die Mehrwertsteuer auch so, ne? Den ich am Ende wieder an jemand anders verkaufe.
Der interessanteste Fall aus meiner Sicht ist immer die berühmte Fernsehproduktion. Da hat man ja früher diese Blechbüchsen gehabt mit diesem Film drin und das war ja streng genommen der einzige richtige Produkteinsatz, den die hatten und mittlerweile ist auch das digital. Das ist ganz interessant. Ja, da kann man also völlig virtuell ein Gut produzieren, herstellen und man hat so gut wie keinen, also ich weiß nicht, was die für einen Reifenabrieb haben, wenn die beim Tatort eine Verfolgungsszene drehen. Das ist wahrscheinlich dann Materialeinsatz, ja. Aber so, wenn man das mal weglässt, diesen Spaßgedanken, dann machen die das tatsächlich völlig virtuell. Und das heißt, man muss noch nicht mal einen Materialeinsatz haben, aber für alles, was wir so industriell machen, gehen wir natürlich, das muss man vielleicht als Einschränkung sagen, davon aus, dass irgendwelche Stoffe eingesetzt und verformt werden.
Ja, genau. Sagen wir so, vielleicht reden wir auch besser von Fertigung als von Produktion. Aber
beides gut.
Dementsprechend, also ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz entscheidender Faktor.
Brauchen wir gleich noch, weil wir kommen gleich nochmal auf dieses Thema Asset Management und Lifecycle Management. Deswegen habe ich das vorhin so mit dem Kreuz und der Bilanz erzählt. Aber vielleicht müssen wir ganz kurz nochmal sagen, wo dieser Gedanke herkommt. Wir wissen ja, was gemeint ist. Ja, es geht darum, dass man sich besser fühlt, dass man etwas Wichtiges im Unternehmen tut. Und ich glaube, es gibt einen ganz, ganz schrecklichen Gedanken. Und neulich hatten wir die Diskussion intern. Und unsere Kollegin sagte dann, denen geht's genauso wie den Informatikern und der IT. Ich dachte, ja, das stimmt eigentlich. Das ist auch sowas, wo man immer sagt, der Strom kommt aus der Steckdose und die Computer laufen immer und die Produktionsanlagen müssen immer funktionieren. Die kriegen irgendwie ganz selten Applaus. Und ich glaube, es geht um diesen Applausgedanken. Und so ist dieses Ganze mit der Wertschöpfung in die Welt gekommen. Ich bin wirklich überzeugt, betriebswirtschaftlich ist das Quatsch.
Es geht, glaube ich, nicht nur um Applaus, sondern es geht um noch was viel Handfesteres. Ne? Also gerade auch in der IT geht es halt ja auch immer darum, und da finde ich, ist der Vergleich halt perfekt. Es geht ja darum, das kostet ja erstmal Geld. Du hast eben gesagt, das sind Kosten. Ja?
Kommen wir gleich drauf,
Genau. Der Witz ist aber natürlich der, diese Kosten entstehen ja nicht für nichts, sondern diese Kosten entstehen ja durchaus für einen Gegenwert, den ich wohl oder übel brauche, der jetzt erstmal keine Wertschöpfung hat, ohne den ich aber meine Wertschöpfung im Zweifelsfall schlechter oder gar nicht mehr erbringen kann.
Also das ist der Kerngedanke überhaupt, was du eben gesagt hast, Björn. Überleg doch mal mit zwei Sätzen, also ich meine, wir beide wissen das, aber wir machen jetzt mal den Spaß. Wir müssten all die Anlagen, die in Europa stehen, neu bauen.
Ja.
Das sind Milliardenwerte.
Ja.
Und nichts ist doch einfacher, als die alten Sachen liebevoll zu pflegen und zu erhalten und dann immer weiter produzieren zu können. Bezahlt hat man sie doch eh schon mal. Und dieser Gedanke, ja, dass das Instandhalten dafür kostenintensiv ist, der ist doch schwachsinnig. Im Kern genommen. Denn die Alternative ist doch nicht, was passiert, wenn ich die Kosten nicht habe, sondern die Alternative ist, was passiert, wenn ich das alles neu bauen müsste?
Genau, aber letzten Endes diese Rechnung wird halt sehr, sehr selten gemacht, respektive sie wird nie sauber gemacht. Also das sind ja in dem Sinne genau die Faktoren, wo halt auch Datenanalyse so wertvoll wird, nämlich sich die Einflussfaktoren einzeln mal vorzunehmen und halt auch die Business Case Rechnung zu machen. Ja? Weil in dem Sinne die Neubeschaffung der Anlage, ich wüsste jetzt kaum eine Firma, die sich jemals ausgerechnet hat, was sie das kosten würde, die Anlage, wie sie da steht, nochmal zu bauen.
Ja, wir haben das tatsächlich mal gemacht. Es gab Projekte, da haben wir tatsächlich diesen Vergleich gerechnet und alleine, jetzt kommt was ganz richtig, das ist hammermäßig. Allein das Engineering, das müsste man dann nämlich machen. Ja. Man müsste eine komplette Planung machen, um rauszufinden, was mich das jetzt kostet, das neu zu bauen. Und allein das sind schon 15% von dem gesamten Neupreis. Summa summarum. Plus, minus Projektmanagement, ne? Aber 10-15% kann man rechnen. Das ist alleine die Planung, nur damit ich die Kostenschätzung dafür mache.
Ja.
Also daran sieht man schon, wie absurd der Gedanke ist.
Ja, genau.
Aber lustigerweise, und jetzt kommen wir vielleicht zu dem Marketing-Thema und jetzt kommen wir dazu, wo diese Datenanalysen mal helfen. Vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, dass man beobachtet halt häufig, dass, sagen wir mal, dieses betriebswirtschaftliche Basiswissen bei den Instandhalter, ich sag mal, die sind ja mit dem Ölkännchen, sagen wir immer, ja. Und im Dichtring groß geworden. Und das hat man denen irgendwie nicht beigebracht. Aber das halbe Management unterhält sich auf der Ebene. Und also anstatt jetzt diese einfachen Argumente zu nehmen, so mit Euros dran, Euro, Zeit und vielleicht noch Qualität, das geht relativ easy. Dann hören die alle zu im Unternehmen, denn es wird ja alles auf Euro umgerechnet. Also mathematisch würde man sagen, das ist eine ganz schöne Dimensionsreduktion. Aber dann fangen die an und erklären das immer mit Technik oder mit abstrusen Beispielen und damit tust du dir keinen Gefallen. Den Gefallen tust du dir, glaube ich, wenn du auf betriebswirtschaftlicher Ebene diskutierst.
Ich glaube, dass das Thema ist halt, du argumentierst immer mit dem, was dir nahe liegt. Mit dem, was du, wo du dich selber am wohlsten fühlst. Was absolut verständlich ist, ne? Die Schwierigkeit oder die Herausforderung daran ist, ne, man sagt im Marketing so schön, der Köder muss dem Fisch schmecken.
Und nicht dem Angler.
Und genau das ist, glaube ich, das Thema. Ne? Also die Leute, die am Ende das Investment tätigen müssen oder die dafür sorgen müssen, dass es getätigt wird, ist das Management. Ja? Und die müssen halt am Ende sehr, sehr gut erkennen können, warum mache ich das denn hier alles?
Ja, das ist tatsächlich die ganze Geschichte. Ja, und ich habe eben schon über diese Dimensionsreduktion gesprochen. Das ist der zweite Ansatz, der, glaube ich, jetzt klarer wird. Die schlimme Nachricht ist, die Amerikaner hatten recht. Wir haben das schon immer gemacht. Wir haben schon immer alles auf Dollar und Euros haben die ja nicht. Die solche SI-Einheiten wie bei uns können die natürlich nicht. Die haben ja nur Yards und Pounds und wir sind ja alle viel klüger. Wir machen ja Kilogramm und Meter. Aber wenn die jetzt das alles auf, aber Euro und Dollar, da waren die gut. Und die haben wirklich alles Technik immer auf Dollar umgerechnet. Ja, und wir haben immer gedacht, kannst du unmöglich machen.
Sagen wir es so, in diesem speziellen Fall haben sie recht. Ich glaube nach wie vor, oder sagen wir, ich glaube, du kannst es, ja. Ich habe aber den Eindruck, und das ist halt das, wo ich mich immer ein bisschen dran stoße, die amerikanische Weltsicht ist da halt auch häufig sehr, sehr unterkomplex.
Sagen wir das, mal so, für das, was wir jetzt besprechen wollen, ist der Komplexitätsgrad gar nicht schlecht.
Ich wollte gerade sagen, also für das spezielle Thema, aber ich sage mal, gerade wenn es in Richtung Innovationsmanagement, in Richtung zukünftige Ausrichtung der Firmen geht und so weiter, da wird es in meinen Augen
schwierig. Ja, da bin ich gar nicht sicher. Wenn du die Tech-Firmen ansiehst in Amerika, die machen mehr Innovationen als unsere hier. Und wir denken immer, wir sind so hier die Technokraten und Fanatiker. Wir meinen natürlich jetzt Tech mit Daten. Und Tech mit Engineering ist nochmal anders. Aber vielleicht nochmal kurz diesen Kerngedanken. Also seit den 50er, 60er Jahren gibt es diese Operations Research Bücher, in denen immer steht, rechnen Sie alles auf Geld.
Ja.
Und da kriegt der deutsche Ingenieur Haarausfall. Da wird er ganz wahnsinnig, weil der sagt, das kann gar nicht sein, da sind so viele Einflüsse und das muss man alles bedenken. Und der amerikanische Ansatz, den ich hier übrigens auch vertrete jetzt gleich, der ist, wieso? Das ist doch schon alles umgerechnet. Also machen wir was Einfaches. Der Markus geht mit dem Ölkännchen rum und der Björn mit dem Dichtring. Der Björn hat den Dichtring aus dem Lager genommen. Dafür wird ein Gegenwert gebucht in unserem beliebten Drei-Buchstaben-ERP-System. ERP, drei Buchstaben, ne? Ja. ERP-System.
Und ja, SAP.
Oder so. Ja. So. Und ja. Dann wird das gebucht, flups, und dann ist das Geld irgendwie, du hast das entnommen und woanders steht das jetzt. Jetzt weiß ich, was der Dichtring gekostet hat. Jetzt rennt der Markus los und hat das Ölkännchen dabei und der macht eine Runde durch die Instandhaltung und das kostet ihn eine Stunde. Und die Stunde kostet zwischen 80 und 130 Euro oder vielleicht noch viel, viel mehr. Und das wird auch gebucht. Jetzt sind, egal, was der Markus und der Björn jetzt in der Zeit gemacht haben, aber es steht in diesen 130 Euro für die Stunde und dem Entnahmepreis aus dem Lager für diesen Dichtring. Da hast du es, da ist die ganze Technik. Und wenn das jetzt länger hält, dann steht das irgendwie unter Ausfall oder unter Kosten, was die nächste Reparatur gekostet hat.
Genau, aber da kommt ja jetzt der Witz rein, respektive da kommen wir ja jetzt wieder in das Terrain der Datenanalyse, weil das, was ich jetzt gebucht habe, ist die Materialkosten und die Personalkosten für die Leute, die es getan haben und das Material, was ich eingesetzt habe. Was ich aber nicht gebucht habe, ist, wie viel besser ist denn jetzt meine Anlage geworden?
Ja, gar nicht. Die ist genauso gut wie vorher. Die ist mit etwas Glück, macht die am Ende des Ganzen wieder genau das, wie sie es am Anfang hätte machen sollen.
Das okay, ist, dann formulieren wir es anders. Wie viel länger hält die jetzt?
Ah, das kommt gleich. Das zeigen wir jetzt gleich. Ja. Das ist im Prinzip die Zeit zwischen zwei Ausfällen. Aber der wichtige Punkt ist, das sind vielleicht zwei Dimensionen von Fragen. Die eine Dimension ist, interessiert mich gar nicht. Ich will, dass sie jetzt funktioniert. Sonst hätte ich sie ja nicht repariert. Sie soll beim nächsten Mal, wenn ich sie brauche, jetzt muss ich Christoph Funken zitieren. Unseren Christoph.
Das ist, glaube ich, schon mal hier war. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Das nächste Mal, wenn ich sie brauche.
Ja, das nennt Christoph hat mir, also wir haben uns vor ein paar Wochen getroffen und er sagte, Markus, das Ganze heißt Zuverlässigkeit. Ich zitiere, also Christoph, wenn du das jetzt hörst, ich zitiere dich jetzt hier. Ja. Das Ganze heißt Zuverlässigkeit. Zuverlässigkeit ist, mach das, wofür die Anlage mal ursprünglich gebaut ist. Ja, also ein Computer ist zum Datenerfassen und zum Schreiben. Wenn der das macht, wenn ich ihn anschalte, ist er zuverlässig. Mein Auto soll mich von A nach B bringen. Das ist zuverlässig, wenn ich einsteige und es fährt los. Verfügbarkeit ist das, ist der Moment und der Zeitraum, für den ich das brauche. Die Anlage muss also zwei Dinge erfüllen. Die muss zuverlässig sein. Die muss also das machen, wofür sie mal gebraucht. Da ist der Qualitätsaspekt drin. Wenn die Anlage Schrauben produzieren soll, dann sollen die Schrauben mit einer gewissen Gewindesteigung, mit einer gewissen Passform und dem ganzen Pipapo rauskommen. Das ist der Zuverlässigkeitsteil, das ist die Qualität. Und wenn sie das macht, wenn ich sie brauche, für den Zeitraum, für den ich sie brauche, das ist die Verfügbarkeit. So, das ist also der eine Punkt. Ich tausche diesen Dichtring aus und jetzt geht das Ding wieder. Der zweite ist, deine zweite Frage, das ist absolut berechtigt. Wie lange hält das denn bis zum nächsten Mal? Das kann ich jetzt beliebig optimieren.
Ja, respektive, also deswegen habe ich eben gesagt, wenn ich sie brauche, oder habe ich das nochmal so betont? Das Interessante ist ja quasi im Zusammenspiel mit der Wertschöpfung der Produktion. Ja, ich brauche ja, ist jetzt stark von der Produktionssystematik abhängig, ne? Spielt am Ende statistisch gesehen auch keine Rolle. Ich will einfach nur, dass wir nochmal darüber nachdenken. Ich brauche nicht jede Maschine in gleichem Maße in jedem Produktionsschritt. Auch nicht jede Maschine hat den gleichen Engpasscharakter in meiner Produktion. So, das heißt, je nachdem, wo diese Maschine steht, wie die in meinem Produktionssystem eingebunden ist, hat die eine andere relative Wichtigkeit und damit auch ein anderes Wertschöpfungspotenzial oder ein anderes Wertschöpfungsvernichtungspotenzial.
Ja, nenn es, wenn sie nicht funktioniert. Nenn es Kritikalität.
Ja, nenn es Kritikalität. Ja. Aber um es nochmal auf die Euros zurückzubringen, ne? Also ich kann eine Tür produzieren und ich kann keine Tür produzieren.
So, vereinfacht gesagt, wenn ich vier von den Maschinen habe und drei gehen kaputt, habe ich noch eine. Da kriege ich vielleicht jetzt nicht mehr die vierfache Menge durch wie vorher. Ja. Aber zumindest nehmen wir mal an, ich brauche nur eine von den vier und die anderen drei waren redundant oder Ersatz oder haben in der Gegend rumgestanden. Dann wäre das die ideale Situation. Gut, betriebswirtschaftlich ist natürlich die ideale Anlage eine, die nur aus Engpässen besteht. Denn irgendwo habe ich einen Engpass, also sind die anderen eigentlich überflüssig. Das heißt, wo immer exakt die richtige Menge durch die richtige Möglichkeit an Kapazität gerade durchmarschiert.
Rohre der genau richtigen Größe, ja.
Ja, genau. Im Prinzip ist das das. Ja, ist ein Abwasserrohr, wo genau die richtige Menge Abwasser durchgeht. Ja,
genau.
Nicht zu klein. Du kennst doch den alten Witz. Da gucken drei Leute ein Glas Wasser an und der Pessimist sagt, das ist halb leer und der Optimist sagt, es ist halb voll und der Controller sagt, das Glas ist für seine Zwecke zu groß.
Absolut. Und der Ingenieur sagt, sie haben hier ungefähr doppelt so viel Glas, wie sie benötigen.
Ja, das ist genau der Punkt, ja.
Ja, aber in meinen Augen ist das halt eine ganz, ganz entscheidende, also du hast eigentlich zwei sehr entscheidende Sachen gesagt. Also für mich.
Wie, nur zwei? Ich habe bisher nur zwei entscheidende
Sachen gesagt. Nein, in den letzten 30 Sekunden natürlich.
Okay, Marco, okay. Ja, entscheidende Sachen pro 30 Sekunden, das macht 4 pro Minute, das ist gut.
Und zwar, also der Engpassfaktor ist wahnsinnig entscheidend. Ne? Also was ist überhaupt mein Engpass und alles andere, also ne, wer sich mit dem Thema nochmal beschäftigen will, Eliu Goldratt, The Goal. Also das beste Buch, was man dazu lesen kann. Alle Optimierungen jenseits des Engpasses oder am Engpass vorbei sind völlig wirkungslos. Kann ich machen, wie viel ich will, bringt
nichts. Wie der Name Engpass schon sagt. Ne?
Ja, genau. Aber ich sag mal
wie
so.
Die Schlacht bei den Thermopylen. Du kannst alle Perser aufmarschieren lassen, du hast halb Persien zur Verfügung. Ja. Am Ende musst du durch die Thermopylen durch und da stehen 300, die das dicht halten.
Ja. Das ist ein Engpass. Genau, das ist auch in der Produktion ein Engpass. Und dementsprechend ist es kann ich natürlich Redundanzen aufbauen oder nicht, die dann halt mir die Produktion abpuffern. Und genau da liegt halt in meinen Augen halt auch ein gewisses Steuerungspotenzial, wo es auch ja eigentlich schon fast egal ist, oder ich frage jetzt mal, ist es nicht fast egal, welches Asset es genau ist? Kommt es nicht nur darauf an, dass ich die richtige Produktionskapazität zur richtigen Zeit da habe?
Ja, das ist tatsächlich unsere Erfahrung. Also jetzt kommen wir zu diesem Thema, dieser Analysen. Ja. Also ich fange mal mit dem...
Endlich!
Jetzt schlägt mal eine Stunde. Ich habe nämlich nachgeguckt, was Asset Management eigentlich heißt. Und die beliebte Erfahrung ist ja, du fragst 100 Asset Manager und kriegst 114 an. Das ist die Vielzahl an möglichen Definitionen. Aber es gibt natürlich dafür eine ISO-Norm. Mein Gott, wo sind wir? Wir sind in Deutschland. Ja, aber selbstverständlich gibt es für uns dafür eine Norm.
Ich hoffe, dann ist auch eine DIN-ISO.
Ja, und das Ding sagt, übrigens fehlt mir da ein Aspekt, da komme ich gleich drauf, das Ding sagt Asset Management, lieber Freund, das sind drei Teile, das ist Instandhaltungsmanagement, Risikomanagement und Lifecycle Management. Was mir jetzt fehlen würde, wo wir jetzt uns beliebig gleich streiten könnten, wäre Nachhaltigkeitsmanagement. Ich vermute, das wird in den nächsten Jahren da reinmarschieren. Aber bleiben wir kurz vielleicht bei den dreien, ja? Instandhaltungsmanagement, Risikomanagement und Lifecycle Management. Und jetzt fangen wir mal an mit dem weil das ja unser Lieblingsthema ist, ja, das Instandhaltungsmanagement. Und dann kommt genau das raus. Also wenn wir auf diese Einflussgrößen gucken wir zunächst auf zwei sehr einfache. Und dann komme ich zur Instandhaltungsstrategie. Aber ich bin noch bei diesen zwei Faktoren. Wir gucken auf Verfügbarkeit und Kosten. Und wir haben immer gedacht, jahrhundertelang, die beiden beißen sich. Also ich kann unmöglich die Verfügbarkeit optimieren und gleichzeitig die Kosten. Und es stellt sich also raus, doch, das geht. Das geht in fast allen Anlagen. Wir sehen also in fast allen Anlagen, ich sage mal ein Stichwort, eine Anlage hat 10.000 technische Plätze. Das sind also so Anlagenteile, die ich in so Buchungsfelder eingeteilt habe. Das sind wie Felder auf dem Schachbrett. Und auf jedes Feld tue ich einmal, das ganze Jahr lang, tue ich meine kleinen Euro-Stücke. Und am Schluss des Jahres will ich gucken, auf welchem Feld auf dem Schachbrett sind mehr als 64, ist der Turm mit den Euro-Stücken am höchsten. Und dann mache ich dasselbe nochmal für die Ausfälle. Das heißt, ich lege jedes Mal es gibt ja diese kleinen Plastikchips, die ich in die Einkaufswagen tue. Die haben ja ungefähr die Form von so einem Euro, ne? So, und von diesen Plastikchips tue ich jetzt für jeden Ausfall wieder eins. Auf jedes Feld. Und jedes Feld ist ein Buchungsfeld, ein technischer Platz, ein Anlagenteil. Und guck immer, wie viel Geld habe ich ausgegeben? Das ist diese Höhe dieses Euroturms. Und wie viel Chips habe ich gebraucht? Das ist die Höhe des Ausfallturms. Und dann kriegen wir eine Verteilung über Quartale, über Monate, über Wochen oder auch über viele Jahre. Und die sieht immer gleich aus. Die allermeisten Schachbrettfelder, die machen über Jahre gar nichts. So viel zum Thema Kritikalität. Die machen gar nichts. Die sind einfach völlig unkritisch. Und das Gute ist, 80% bis 90% machen da mit. Das heißt, ich muss mich eigentlich nur um 10-20% meiner Schachbrettfelder kümmern. Und jetzt male ich mir die schön auf und sage, die mit den höchsten Türmchen beim Geld, das sind bis auf wirklich ganz, ganz seltene Ausnahmen nie dieselben Felder wie die mit dem Chips. Das heißt, die Felder mit den Kosten kann ich völlig unabhängig optimieren und angehen von den Feldern mit den Ausfällen. Und dasselbe gilt für die Anlagenteile. Die sind tatsächlich nicht verwandt und nicht verschwägert. Und das ist eigentlich der empirische Beleg dafür, dass dieser alte Gedanke, dass Kosten und Verfügbarkeit Antagonisten sind, das ist falsch im Alltag. In der Theorie stimmt das natürlich, aber im Alltag gemessen sind die Worst Actors bei den Kosten ganz, ganz andere Treiber als die Worst Actors bei den Ausfällen. Und die einzigen, die beides zusammen machen, sind die, die nie auffällig werden. Also die machen praktisch beides nicht. Ich habe also 80% der Anlage, da machen die Anlagenteile weder das eine noch das andere. Dann habe ich 10%, die machen nur Kosten treiben, und andere 10%, die treiben die Ausfälle. Maximal.
Also das heißt ja am Ende, dass ich mir sehr, sehr gut überlegen sollte, wo ich mein Geld überhaupt hinpacke.
Jetzt kommen wir zur Instandhaltung. Wir haben natürlich dafür auch tiefes Durchatmen. Wir haben dafür eine Verteilung gefunden.
Ich hoffe, sie heißt die Ahorner Verteilung.
Nein, der ist leider noch nicht so. Also es ist wirklich ein schwerer Nachteil. Ja. Wir sind noch bei der Namensfindung. Und diese Verteilung zeigt tatsächlich genau die Effektivität der Instandhaltungsstrategie. Jetzt müssten wir ganz kurz mal zurückgehen. Wir waren doch bei den Schachfeldern. Was ist eine Instandhaltungsstrategie?
Ein Schachbrett. Spaß.
Nein, stimmt. Das ist tatsächlich.
quasi das Verhältnis aus präventiver und korrektiver Wartung.
Oh, ist das ein schöner Satz. Sag den bitte nochmal, damit jetzt alle mitschreiben. Das ist nämlich perfekt.
Ich habe dir zugehört, ne? Das Verhältnis aus präventiver und korrektiver Wartung.
Instandhaltung. Ja, das eine ist die Wartung, das andere ist die Reparatur. Ja, genau. Also tatsächlich, so einfach würden wir das sagen. Ja. Also man sagt jetzt immer, ich habe Leute getroffen, die haben mir erklärt, Herr Arner, da fehlt ja die Lagerhaltungsstrategie. Und unsere Fremdfirmenstrategie und was weiß denn ich noch alles. Und wie wir unsere Kantine ausstatten. Das geht ja in die Zufriedenheit der Mitarbeiter, also die Mitarbeiterentwicklung. Da würde ich sagen, nein. Das sind alles Folgerungen aus der Instandhaltungsstrategie. Aber die Instandhaltung ist eigentlich relativ simpel. Das heißt, mache ich es jetzt oder warte ich noch? Ja. Das ist also eigentlich nur die Frage, wann ich etwas tun soll. Und das kriege ich raus durch dieses Kostenverhältnis. Vorbeugen, Fragemöglichkeit 1, oder reparieren. Und wir nennen es immer das Zahnarztphänomen. Bei den Zähnen ist es irgendwie merkwürdig. Da weiß es jeder sofort, ja. Wenn ich meine Zähne putze und zweimal im Jahr zum Zahnarzt gehe, dann mache ich Wartung und Pflege und Inspektion. Und aus irgendeinem magischen Grund spart mir das Schmerz. Meine Zähne tun nicht so weh und der Karies wird früher entdeckt und ich brauche eigentlich auch nicht so viel Geld für Implantate. Es kann dann immer noch was Schlimmes passieren und ich habe auch noch einen Weisheitszahn. Und also so stochastische oder genetische meinetwegen Einflüsse, ja. Weisheitszahn ist im Prinzip eine genetische Fehlkonstruktion vom Neandertaler. Haben wir mal geerbt. Hätte sich der Homo sapiens besser nicht mit dem Neandertaler gepaart, dann hätte er, glaube ich, auch keinen Herzinfarkt oder weniger. Aber das haben wir jetzt mal mitgeerbt. Das ist halt in der Konstruktion der Anlage mit drin. Weisheitszähne machen Schmerzen, tun weh und sind richtig mies. Passiert stochastisch. Aber die anderen, wie viel haben wir? 32 oder 28?
Ich meine 32, 10,
32, ja. Glaube ich. Ne? Ja. Die sind die meiste Zeit unauffällig, wenn ich die pflege. Wenn ich die nicht pflege, dann kann ich das Ergebnis genauso gut vorhersagen. Also irgendwann habe ich ein Loch. Es tut saumäßig weh. Ich gehe dann, wie sagt mein Zahnarzt immer, Sie kommen sowieso, Herr Ahorner. Hat er mal zu mir gesagt, fand ich gemein. Hat er recht.
Ja.
Das könnte man zum Instandhalter auch sagen. Der Instandhalter könnte im Prinzip zur Produktion sagen, ihr kommt sowieso zu uns. Oder wir zu euch. Die Frage ist halt nur, geplant oder ungeplant. Ja, da ist es ja, ich meine, wir kommen jetzt zu den Marketingmechanismen, wie man sich selbst ein bisschen interessanter im Unternehmen macht. Mit dem Satz, finde ich, macht sich ein Zahnarzt interessant.
Aber nicht sympathisch.
Aber empathisch.
Und im Zweifelsfall auch reich. Aber das ist ein anderes Thema.
Womit wir beim Kostenphänomen sind.
Jetzt könnte man ja als kritischer Geist sagen, ja, haben wir denn die Folgeausfallkosten der Produktion in den Kosten mit berücksichtigt?
Ah, ich liebe diese Frage.
Ich weiß.
Ich liebe diese Frage.
Deswegen stelle ich sie.
Das, wir haben uns nicht abgesprochen, aber das läuft mittlerweile wie geölt hier. Nein, zweite große Legende der Instandhaltung und ich würde sagen Schwachsinn. Ich mache mir jetzt echt Freunde. Ich glaube, Björn, wenn die Zahl der Bestellungen unseres Podcasts bei technischen Führungskräften nächste Woche um 70% abfällt, glaube ich, können wir diesen Zeitpunkt auch zuordnen. Das ist jetzt genau der nächste Satz.
Ja, ich sage mal so, man kann bei Spotify sehen, wie lange die Leute zugehört haben.
Hier schalten sie jetzt
erstmal. Was man leider nicht sehen kann in der Spotify Analytics, ist der genaue Zeitpunkt, wo Leute ins Lenkrad beißen.
Gut, da müsste man so einen Crunching-Effekt dann hören. Aber gut, gehen wir mal drauf ein. Ich würde sagen, ausgemachter Schwachsinn. Aus mehreren Gründen. Erstens, nehmen wir mal an, ich würde meinen Erfolg daran messen. Dann ist die Zahl der Unternehmen, die ich kenne, die das in Heller und Pfennig erfassen, ungefähr null. Und wir machen den Beruf jetzt seit 15, 20 Jahren.
Ja.
Es misst einfach niemand. Das ist eine Legende der Instandhaltung.
Genau, das ist meine Beobachtung. So, jetzt kommt aber meine Gegenfrage. Wäre es nicht sinnvoll, sie zu messen?
Ja, Schwachsinn Nummer zwei. Ich habe das mit meiner Tochter diskutiert. Die ist nun Wirtschaftsmathematikerin. Die hat von Instandhaltung gar keine Ahnung, aber von Datenanalysen und von Wirtschaft und von Mathematik. Das muss daran liegen, dass wenn man Wirtschaftsmathematik studiert, offenbar Wirtschaft und Mathematik dazu gehört. Und sie sagt, nö. Wenn die Produktion nicht produzieren kann, dann hat die Instandhaltung das erste Mal versagt.
Das mag ja sein, kann aber trotzdem nicht produzieren.
Ja, aber da hat sie erstmal recht. Da würde ich sagen, die Aufgabe der Instandhaltung war, wie wir vorhin wohlweislich definiert haben, wir sind ja gemein, ne? Halte die Anlage zuverlässig verfügbar. Das heißt, die Anlage läuft dann, wenn ich sie brauche, für den Zeitraum, den ich sie brauche. Und sie macht das mit der gewünschten Qualität. Das ist die Zuverlässigkeit. Sie macht genau das, was sie soll. Wenn sie das nicht tut, dann hat irgendeiner einen Fehler gemacht. Also gemein ist ein Weisheitszahn, das ist Stochastik, hab ich Pech gehabt. Das läuft dann wirklich unter Pech, da haben dann alle Pech. Aber dann hätte man ja auch nichts machen können. Wenn der Zahnarzt, wenn der Weisheitszahn vereitert, dann hilft ja mein ganzes Zähneputzen nichts. Ja, das ist dann Pech. Aber wenn ich hätte etwas machen können durch schieres Zähneputzen, und zum Zahnarzt gehen. Und ich habe mir ein Jahr lang nicht die Zähne geputzt. Oder habe einen Zahn immer vergessen, weil ich keine Lust hatte, bis hin in die Ecke zu gehen. Oder habe die Zahnseide nicht benutzt. Und bin dann nicht zum Zahnarzt gegangen. Und hätte es erkennen können. Oder noch gemeiner. Ich war beim Zahnarzt, aber er hat die falsche Methode angewendet. Er hätte zwischendurch mal wieder ein Röntgenbild machen sollen. So oder so. Es gibt einen Karies. Die Anlage fällt aus. Ich habe den Schmerz. Ich kann nicht essen. Ich muss eine Operation machen. Und die kosten Schweinegeld. Dann ist das in unserer Definition ein Versagen der Instandhaltung. Und warum muss ich diese Kosten dafür bewerten? Weil es vielleicht eine Versicherung ist. Ich habe also einen Versicherungscharakter und kann sagen, gut, wenn ich jetzt mehr getan hätte, was hätte mir denn das gebracht? Ja, ich hätte diesen Ausfall vermieden. Aber nochmal ganz kurz zu dem Gedanken, zu sagen, ich erfasse diese Kosten systematisch, die kein Mensch tut. Niemand erfasst das. Niemand, den ich kenne in dieser Welt. Dann zu sagen, ja, das ist jetzt eine Leistung, die ich erbracht habe, dass ich das verwechsel. Das ist ungefähr die Logik, als wenn mein Versicherungsagent sagt, Markus, ich habe dein Haus versichert. Das ist eine ganz tolle Leistung. Im Brandfall haben wir das jetzt ausgeglichen, aber er vermeidet keinen Brand.
Das ist richtig. Also das, womit ich mich etwas schwer tue, ja, ist Folgendes. Also zum einen habe ich nicht immer die gleichen Ausfallprozesse, die bei jeder Maschine und Anlage genau gleich wirken. Also das heißt, per se zu sagen, ich kenne jede vorab, ja, ohne weitere Betrachtung. Also irgendwann ist ja mal dieser Zeitpunkt da. Ich habe nichts angeguckt, ich weiß nichts. Ich habe die Maschine gerade neu dahingestellt. So, das heißt, die Instandhaltung kann nicht in der Lage sein, zu sagen, wann sie denn potenziell ausfallen würde, beispielsweise. Zweiter Punkt, den wir eben hatten, war, wie kritisch ist eine Anlage und wie viel Rückwirkung auf meine Produktion hat sie? Ist ja ein nicht ganz unentscheidender Faktor dafür, wie viel Geld ich auch bereit bin zu investieren, um sie am Leben zu halten.
Du bist beim Wertstrom.
Ja, ja.
Der durch die Anlage marschiert. Es ist nicht dumm für Instandhalter, sich zu überlegen, wie der Wertstrom ist. Aber wir gehen mal von einem weiteren Gedankenexperiment aus. Genau, was du eben gesagt hast. Wir beide kommen völlig neu in eine Industrieanlage. Der Vorteil ist, wir haben von nichts eine Ahnung. Also, bis auf das Ölkännchen und den Dichtring, mehr kann ich nicht. Ich weiß tatsächlich nichts. Ich bin sehr dumm, ich bin ein sehr schlechter Ingenieur. Ich bin als Techniker, interessiere ich mich nicht für Produktionsprozesse und die Chemie, die da durchgeht, weiß ich nicht. Also ich bin massiv ahnungslos. Wie kriege ich jetzt raus, was ich als nächstes tun soll? Dann kenne ich den Wertstrom nicht, ich verstehe die Chemie dahinter nicht, ich begreife das alles nicht. Das ist mir alles. Gehen wir mal in was ganz Schwieriges. Leiterplattenproduktion für einen Nvidia-Chip. Da würde ich garantiert dastehen und sagen, ich habe nicht die geringste Ahnung, was hier passiert, Freunde. Ja. So, und trotzdem sagt einer zu mir, Markus, du mit deinen tollen Analysen, bau uns mal einen Instand. Also, dann würde ich sagen, okay, das mache ich dir. Dann gucke ich mir als erstes die Verteilung an. Der letzten, also ich möchte, eins möchte ich haben, diese ganzen Daten. Also sonst würde ich sagen, wir brauchen nochmal 5 Jahre. Wir bauen erstmal ein ERP-System auf und messen diese ganzen Sachen.
Ja.
Sonst kann ich leider überhaupt gar keine Aussage treffen, da ich ja technisch eh schon mal unbedarft bin. Jetzt geht es nur noch über diese ganzen Zahlen. Aber da muss ich die Zahlen halt erfassen. Jetzt gehen wir mal für eine Sekunde davon aus, das hat jemand getan. Und ich komme jetzt auf einen Datenpool von 5 Jahren. Sauber erfasste Aufträge, sauber erfasste Meldungen und die Leistungsarten. Und die Leistungsarten sind auch noch, nehmen wir mal an, toll definiert. Leistungsart heißt, habe ich was Vorbeugendes gemacht? Habe ich was Reaktives gemacht? Also korrigiert, repariert, kannst du nennen, wie du willst. Oder habe ich, und am besten ist noch, kann ich das irgendwie aufteilen, dass ich die Vorbeugenden verteile auf Angucksachen, Inspektionen oder ein bisschen was dazu pflege. Das wäre dann die Wartung. Und vielleicht noch kleinere Verbesserungen. Und jetzt möchte ich rausfinden, was hat mir das Ganze geholfen? Dann gucke ich mir diese Verteilung an. Vorbeugend, Geld, das ich für Vorbeugung reingesteckt habe, durch Geld, das ich für Korrekturen reingesteckt habe. Und das gucke ich mir an für alle Anlagenteile, für alle diese Buchungsplätze, für alle diese Schachfelder. Jetzt komme ich auf eine ganz typische Verteilung. Und eins werde ich immer sehen, wenn ich nicht zum Zahnarzt gehe, wird es über kurz oder lang sauteuer.
Das auf jeden Fall. Ich glaube, das ist aber...
Ich brauche keine Kritikalität. Genau. Ich muss nicht wissen, ob mein Backenzahn kritischer ist als mein Schneidezahn.
Sagen wir es mal so, wenn du davon redest, dass es im Mittel völlig egal ist, was jetzt gerade ausfällt, ja. Ja, also ich sage im Mittel, irgendwas fällt aus und ich möchte im Mittel vermeiden, dass irgendetwas mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ausfällt.
Wir machen was viel Einfaches. Nee, wir machen was viel Einfaches. Wir halten die ganze Anlage, wir drücken alle diese Punkte in ein Feld, genau, wo wir sagen, uns ist egal, wer ausfällt. Genau. Es fällt einfach niemand mehr aus, bis auf ein erträgliches Maß. Und wir beantworten eine ganz andere Frage und sagen, um das zu gewährleisten, wie können wir die Kosten dafür minimieren?
Genau, verstehe ich. Verstehe ich, bin ich auch bei dir. So, für mich ist jetzt aber trotzdem, diese Analyse kann ich machen ohne weitere Betrachtung. Ja,
ja und ohne Ahnung.
Und ohne Ahnung. So, jetzt sage ich aber, ich habe ein bisschen Ahnung.
Oh.
Ja, also schwierige Annahme.
Na gut, du bist ja ein Ingenieur. Verstehst ja was davon.
Nein, aber wir hätten jemanden, der Ahnung hätte. Ne? Der genau verstanden hat, okay, so funktioniert das. Dann habe ich ja eigentlich über die Ausfallfolgekosten, die Opportunitätskosten des Ausfalls, einen zusätzlichen Faktor, der mir dieses Gesamtgleichgewicht verändert.
Ja, nee, eigentlich nicht. Was der tut ist, der gibt mir ein besseres Gefühl beim Zahlen meiner Versicherungsprämie.
Oder das.
Machen wir das mal so. Diesen Fall wollen wir eigentlich gar nicht haben. Das heißt, wenn ich jetzt mich darauf verständige, zu sagen, oh, ich messe für viel Geld, mit viel Wertstrom, mit viel Aufwand. Man kann sich ja mal fragen, warum hat das in den letzten 100 Jahren eigentlich niemand gemessen? Offenbar, weil es ein Mordsaufwand ist und eventuell gar keine Zusatzinformationen liefert.
Ja.
Wir werden diese Frage immer gefragt. In jeder einzelnen Analyse kommt irgendjemand und sagt, nach spätestens 15 Minuten, haben Sie die Vermögensschäden durch Produktionsausfall dabei? Und die Antwort ist immer nein. Ja. Niemand misst eine Instandhaltungsabteilung an diesem Vermögensschaden. Niemand, den ich kenne. Weil wir alle sagen, nein, das sind Schäden. Die werden in die Produktion gebucht. Dort kriegen die Leute graue Haare. Zu Recht. Weil das nicht passieren darf. Also nehmen wir mal einen Topf mit rotem Pharmawirkstoff, Biowirkstoff. Ein Topf, der passt hier bei uns beiden ins Wohnzimmer. Und der kostet so viel wie ein Eigenheim. Weil die Deckungsbeiträge von diesem Produkt riesengroß ist. Und das alles kippt um, weil irgendjemand eine Temperatur nicht für länger als 10 Minuten stabil halten konnte. Das heißt, die ganzen Enzyme da drin, die husten alle und sind kaputt. Und ich schmeiße jetzt praktisch 600.000 Euro weg auf einen Schlag. Das sind Fälle in der Pharmaindustrie, tut einem das weh, also gehen die voll auf Verfügbarkeit dieser Prozesse. Kraftwerk war früher Stromversorgung, war genau die gleiche Geschichte.
Genau. Und genau das ist der Punkt, auf den ich ein bisschen hinaus will. Je nachdem, wo ich ja jetzt sitze, ne, bin ich ja durchaus bereit, den Regler was weiter nach links oder weiter nach rechts zu drehen. Ja.
Regler für Geld, meinst du?
Ja.
Ja, den Geldregler.
Oder den, also eigentlich den Regler für Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit, die bis zu einem gewissen Grad linear abhängig sind.
Und jetzt haben wir uns genau einmal im Kreis gedreht. Das war genau der Satz vom Anfang. Die Amerikaner hatten recht, weil sie alles auf Geld gebracht haben. Und genau das ist der Regler. Ja. Wie viel Geld stecke ich in das Ganze rein? So, und jetzt kommt eine ganz einfache Verteilung. Wir werden die dieses Jahr publizieren, deswegen werde ich die jetzt hier noch nicht im Detail verraten, denn man ist ja irgendwie der ganze, ich muss ja die Spannungsbogen hochhalten. Wir wollen ja in einem halben Jahr nochmal so einen Podcast machen. Wenn alles draußen ist. Ich sag's mal so, wer im Sommer, im Spätsommer nach Johannesburg kommen möchte, der hat vielleicht die Chance, das live zu sehen.
Der ist auf einen Johannisbeersaft eingeladen.
Johannesburgsaft. Ja, weil ja die Gelder immer knapp sind, nennt man die Stadt auch Kapstadt. Oh, gut, Budget-Kapstadt. Na gut, lass was mal zeigen. Ja. Aber es ist das Kap der guten Hoffnung, habe ich mir sagen lassen.
Ja,
ist der guten Hoffnung der Instandhaltung. Ja. Nein, da ist ein großer Kongress, da wollen wir das Ganze vorstellen. Aber Spaß beiseite. Also was wir eigentlich sehen ist, wirklich, wir nennen es das Zahnarztphänomen. Es ist wirklich ever so easy. Wenn ich nichts tue, fliegen mir die Kosten hoch. Wenn ich etwas tue, steigen sie sanft an. Und das kann ich für alle Zähne, sprich alle Anlagenteile tun. Das ist egal, ob es 10.000, ob es 100.000 oder 1 Million sind. Wir werden auch gefragt, hat das eine Grenze? Nein, natürlich nicht. Wir sehen dieselben Verteilungen statistisch in kleinen Anlagen. Wir sehen sie an Standorten und wir sehen sie in kompletten Unternehmen. Das ist auch klar, weil alle diese Verteilung derselben Gesetzmäßigkeit folgen. Ja. Und jetzt vielleicht, um den Schlüssel von vorhin zu finden und diesen Spoiler jetzt endlich rauszulassen. Was ist eine Instandhaltungsstrategie? Man denkt oft, wenn man so Gesprächen zuhört, dass die Leute meinen, vielleicht täusche ich mich, aber ich hatte oft den Eindruck, die meinen, es gibt so eine Art Top-Down-Strategie, weil man das aus der Rest der Unternehmensführung kennt und sagt, da wird ein Ziel vorgegeben, das Ziel ist maximale Verfügbarkeit, minimale Kosten. Sehr einfach, Sir, gewinnen Sie das Spiel. Ich glaube, es gibt eine alte Simpsons-Sendung, da geht der sehr reiche Mensch auf seinen Baseballspieler zu und sagt, Strawberry, schlagen Sie einen Home Run. Und der Assistent von dem sehr reichen Menschen sagt dann, geniale Strategie, Sir. Also die Strategie ist grundsätzlich genial zu sagen, Verfügbarkeit hoch, Kosten runter. Ist halt nur die Frage, wie kriegt man es hin? Und dann denkt man immer, im Unternehmen funktioniert das so, da werden Ziele vorgegeben, dann gibt es eine Strategie und die wird dann runtergebrochen auf alle Einheiten. Nein, in der Instandhaltung ist es genau seitenverkehrt. Da ist die Gesamtstrategie für die Anlage die Summe der Einzelstrategien pro technischem Platz. Und das ist ein Gedanke, der ist ganz schwer in die Köpfe zu kriegen. Und deswegen, ich glaube, es hat auch einen Grund. Es war in der Vergangenheit nicht kontrollierbar für diese 10.000 technischen Plätze. Und jetzt kommen die Datenanalysen. Die machen doch die Arbeit für mich. Das heißt, ich berechne pro technischem Platz mehr oder weniger automatisch. Ich trainiere ein System an, das mir genau das berechnet über all die Jahre. Was ist denn der Anteil Vorbeugung zu korrektiv, pro technischem Platz, das mache ich 10.000 Mal, dann weiß ich nicht, wie beim Würfel, was der nächste Wurf bringt. Ich weiß nicht, welches Anlagenteil als nächstes kaputt geht. Aber ich habe eine statistische Wahrscheinlichkeit, die mir sagt, das wird sich dieses Jahr wahrscheinlich so und so verhalten. Das heißt, ich kann die Kosten und die Ausfallentwicklung fürs komplette Jahr vorhersagen. Und wenn wir den Leuten sagen, pass auf, gib uns mal deine Daten, wir sagen dir aber vorher, was rauskommt, dann fallen die völlig um. Wie können sie das wissen? Ich sage ja, die Verteilung ist immer gleich.
Und weil du den Magierkurs in Las Vegas besucht hast.
Das ist der zweite Grund.
Ja.
Ups, da ist ein Kaninchen. Das ist mir gerade aus dem Zylinder gekommen. Björn, ich bin nachher wieder da. Ich muss eben kurz mein Kaninchen wieder einfangen. Ja, es ist tatsächlich. Das ist der Witz an diesen statistischen Verteilungen. Dass man es ist so ein bisschen das Gesetz der großen Zahl.
Ja.
Also, wie gesagt, das ist die Schlüsselgröße Nummer eins. Nummer eins haben wir eben schon abgeräumt. Legende eins war, es gibt keine Wertschöpfung, es gibt maximal Werterhalt. Legende Nummer zwei ist, ich brauche diese Vermögensschäden in der Produktion nicht. Genau die will ich ja vermeiden, dass die möglichst nie passieren. Ja. Jetzt musst du mich fragen, wie wir das vermeiden.
Wie vermeiden wir das denn?
Wir machen Statistik.
Ihr seid ganz kranke Schweine.
Wir sind Hexer.
Möchtest du das noch weiter erklären?
Ja. Ja, der Clou ist natürlich, also jeder kennt diese Pareto-Verteilung, ja.
Weiß ich nicht, ob sie jeder kennt. Ich würde sie nochmal, also
dann
wir haben ja edukativen Charakter hier.
Edukativ.
Also für die Leute, die jetzt noch dran sind und ihr Lenkrad noch nicht vollständig zerbissen haben.
Der Herr Pareto war ein sehr kluger Mensch. Der hat Wilfredo Pareto, ich glaube, er war Italiener. Und er war Volkswirt und Mathematiker und er hat das also brillant in Zusammenhang gefunden. Aber der ist einfach göttlich, ja, weil der so häufig funktioniert. Und das ist wirklich in der Industrie, wie bei vielen gesellschaftlichen Prozessen, immer wieder anzutreffen. Wenige Größen, weniger Eingangsgrößen verursachen einen großen Einfluss auf die Ausgangsgrößen. Heißt, 20% meiner Kunden machen 80% meines Umsatzes. stimmt mal mehr, mal weniger, aber im Verhältnis ist es immer so ein Fünftel, vier Fünftel. Ein Fünftel meiner Produkte macht vier Fünftel meines Absatzes. Oh, ist das nicht schrecklich? Das heißt übrigens nicht, dass ich die andere, die anderen vier Fünftel dann nicht brauche. Ja, also bei so einer Anlage ist das ja so, die sind ja alle noch da. Ich habe die Anlage ja mal gebaut, weil ich vermutlich alle Anlagenteile irgendwie baue, sonst könnte ich sie ja wegschmeißen. Also die jetzt einfach abzubauen und sagen, ich gucke nur noch auf die Pareto-Teile, das wäre jetzt gerade, glaube ich, die falsche Schlussfolgerung. Aber ein Fünftel der Anlagenteile macht vier Fünftel der Ausfälle. Und ein anderes Fünftel, wichtig, das ist ein anderes Fünftel, macht vier Fünftel der Kosten. Und nicht alles davon ist beeinflussbar. Das kann man sich gut vorstellen am Beispiel eines Fuhrparks. Also ich habe ganz viele Autos, ich bin ein Autoverleih und ich habe halt einmal diesen Rolls-Royce, Silver Wraith, 1945, bildschönes Auto. Ich glaube, es kommt in irgendeinem James-Bond-Film vor. Ist das Spectre?
Inspector Columbo. Da kennst du dich deutlich besser aus als ich.
Also das ist ein Silver Wraith. Wunderschönes Auto. Ja. Ich habe mal drin gesessen. Er ist wirklich toll, er ist wirklich super. 1945, aber das hat Klasse und Stil. So, den brauche ich für die Hochzeit. Und für den einen Staatsbesuch im Jahr. Das heißt, da ruft jemand an und sagt, Herr Auner, Autoverleih, reicht es mir nicht, wenn ich da Ihren, jetzt darf ich kein Auto sagen, Ihren Volkswagen Käfer Export 1300 von 1965. Der ist auch von 1965, der ist auch ganz alt. Aber den möchte ich nicht für die Hochzeit haben. Außer bei wirklich ganz eingefleischten Käferfreunden. Ich hätte gerne Ihren Rolls-Royce. Dann sage ich, ja, das ist gut, den können Sie haben. Aber blöderweise, der kostet mich in der Instandhaltung tatsächlich mehr Geld als alle meine Opel Astras oder VW Golfs oder so diese Durchschnittsnormalautos, ja, die wir alle fahren und haben. Das heißt, wenn ich meinen Fuhrpark nehme, dann habe ich einfach ein paar Elemente da drin. Die muss ich aufheben für diese besonderen Gelegenheiten. Das ist mein Engpass-Equipment. Und die kosten jetzt auch im Unterhalt ein Vermögen. Das ist in der berühmten Anlage immer dieser eine Riesenkompressor für diese Druckluft. Und wenn da mir da der Antrieb kaputt geht oder die das sind immer so ganz gemeine Labyrinthdichtungen oder sowas. Ja, und das kostet ein Vermögen, wenn ich die aufmache und wieder einbaue. Oder die eine berühmte Welle, die ich dann 6 Wochen oder 6 Monate warte, bis ich die wiederkriege von meinem Hersteller. Die muss ich mir vielleicht sogar aufs Lager legen. Da kann ich nichts dran tun. Das heißt, ich habe so ein paar Ausreißer in der Verteilung. Die kosten Geld und das bleibt auch so. Und es sind auch ein paar Fehlbuchungen dabei. Das ist auch alles da. Das schmeißen wir alles raus. Und dann bleiben aber von den 20% Pareto-Treibern immer noch 15 oder 17 oder 18 oder 19% über. Und die machen dann nicht mehr 80% der Kosten, sondern nur noch 78% der Kosten. Für die stimmt's dann aber. Das heißt, wir bereinigen den Datensatz und dann gehen wir radikal dran und sagen, können wir da den Vorbeugungsanteil steigern? Der Clou ist natürlich, die zu finden. Und da ist ein Gedanke dahinter, der ist elementar. Das muss ich noch kurz erzählen. Das ist nämlich der Unterschied zum Zahnarzt. Soll ich?
Ja.
Als wir klein waren, kam im Fernsehen diese Werbung, da kommt der kleine Junge vom Zahnarzt und sagt, Mami hat überhaupt nicht gebohrt. Streng genommen brauche ich dann keine Instandhaltung zu machen. Der beste Zahnarztbesuch ist einer, wo ich den ganz kleinen Kariesansatz finde und der Zahnarzt sagt, super, gut, dass Sie kommen. Mach das ganz kurz jetzt mal eben zu. Putzen Sie unbedingt weiter. Ich mache jetzt hier einen Deckel drauf. So wollen wir Instandhaltung betreiben. Wir suchen eigentlich immer eine vorbeugende Leistung, die idealerweise eine kleine Korrektivmaßnahme aussucht. Und zwar bevor was Schlimmeres passiert. Im Idealsten, wenn man das steigern könnte, wäre der beste Fall, es ist der Tag, bevor es kaputt geht. Das kriege ich ja nicht hin. Also suche ich auch Instandhaltungsmaßnahmen raus, die in Jahren niemals eine Korrektivmaßnahme erzeugt haben. Und streng genommen hätte ich bei denen nicht so viel putzen müssen. Das waren Zähne, die auch nach vielen Jahren nicht kaputt gingen. Da war vielleicht der eine Stahl oder dieser Goldzahn, dieser Mafia-Goldzahn dabei. Der muss ich ja nicht so viel, den kann ich zwar mit Poliermittel pflegen, aber ich muss ihn ja nicht jeden Tag putzen. Der geht ja, der hält ja, wie der Name Edelstahl schon sagt, eine ganze Zeit lang. Das heißt also, ich kann Budgets verteilen. Ne? Ich kann Budgets verschieben auf eine besonders kluge Weise und kann den einen mehr geben und den anderen weniger. Und das kann man eine ganze Zeit lang im Kreis drehen. Dann kommt man irgendwann auf den optimalen Zustand.
Das klingt doch sehr, sehr vielversprechend. Ich würde sagen, da wir jetzt mittlerweile die Stunde voll haben, der ein oder andere mit dem mittlerweile angebissenen Lenkrad noch nach Hause muss, um dann wütende Nachrichten in unsere Spotify-Box zu schreiben.
Oh, bitte.
Das wäre tatsächlich...
Wir tun ja alles für Reaktionen.
Wir tun alles für ein kleines bisschen Aufmerksamkeit.
15 Minutes of Fame.
Eben. Und dementsprechend würde ich sagen, binden wir es hier ab. Ich glaube, wir haben die ganze Story auch einmal relativ gut durcherzählt. Also
könnte stundenlang warten.
Ich weiß, Markus. Aber du weißt, du hast ja schon angekündigt, demnächst gibt es noch eine Live-Schalte nach Johannesburg für weitere Details zu dieser Methode. Ja, allen, die noch nicht wütend in den Kommentarspalten von Spotify sind, wünschen wir auf jeden Fall eine schöne Restwoche. Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören, dabei sein, mitmachen, mitdiskutieren. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.